Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Outdoor-Podcast Hauptsache raus. Mein Name ist Christian Ziemek und ich führe euch durch diese Episode. Unser heutiges Thema lautet Käsebrot und Hightech-Futter. Alles über die Ernährung auf Tour. Und zu diesem Thema spreche ich mit dem Ausrüstungsexperten des Outdoor-Magazins Boris Gnielka.
Hallo, liebe Zuhörer.
Hallo, Boris. Ich fange einfach mal ganz spontan an. Wenn ihr draußen unterwegs seid, jeder weiß es, stellt man sich irgendwann die Frage, habe ich genug zu essen dabei? Muss ich unterwegs mir irgendwie was organisieren? Was würdest du sagen, wenn du einen langen Wandertag vor dir hast? Ist das total individuell oder gibt es so ein Mittelmaß, was man dabei haben muss?
Also wenn ich nur einen Tag unterwegs bin, dann ist es eigentlich sehr individuell. Da gibt es natürlich einige Menschen, die gehen gerne essen. Die können das mittags auch einbauen, weil dort ein Restaurant auf der Wanderung liegt. Es gibt andere, die schmieren sich ihr Käsebrot eben dann zu Hause. Mhm. Und es gibt vielleicht auch welche, die einfach die Gelegenheit nutzen und sagen, ich habe eh ein paar Pfund zu viel auf den Rippen und Weihnachtsspeck muss weg. Ich nehme einfach nur einen Apfel mit und das reicht mir jetzt. Und wenn ich zu Hause bin, versuche ich mich auch wieder ein bisschen einzuschränken, zurückzuhalten, damit die Kalorienbilanz zumindest des Wandertages dann mal negativ ausfällt.
Mhm. Aber könntest du sagen, es gibt auch irgendwie zu viel, weil man, es gibt ja auch so den Punkt, wo der Körper in die Fettverbrennung kommt und man dann merkt so, okay, ich habe ja doch noch Reserven und muss jetzt nicht irgendwie ewig viel mit mir rumtragen. Also ist ein Erfahrungswert wahrscheinlich auch.
Ja, das denke ich auch, noch eine Frage, ob man das gewohnt ist, Fett zu verbrennen, weil das ist ja jetzt auch nicht so jedermanns Sache, wenn man sich immer jeden Tag irgendwie mit 3 Stunden Abstand irgendwelche Riegel reinschiebt, ein Apfel isst, im Büro halt viel knabbert, dann kommt der Körper ja gar nicht in die Verlegenheit, irgendwie mal die Fettverbrennung anzuknipsen. Und das fällt dann auf Tour dann eben auch sehr, sehr schwer. Also die Leute fühlen sich dann in der Regel, mir ist es selber auch schon mal so gegangen, sehr, sehr schlecht eigentlich, wenn die Fettverbrennung dann eben einsetzt. Das merkt man ja deutlich, weil der Puls sich da etwas beschleunigt, die Atmung beschleunigt sich und man hat das Gefühl, man kommt nicht mehr so richtig vom Fleck. Also von daher würde ich jetzt das jetzt nicht unbedingt auf Tour ausprobieren wollen, sondern schon dafür sorgen, dass ich genug zu futtern eigentlich dabei habe, gerade wenn es eine etwas anstrengendere Tour ist.
Und könnte man jetzt sagen, also ich spreche ja immer so ein bisschen übers Radfahren. Beim Radfahren sagt man so, halber Liter oder ein Liter pro Stunde, je nachdem. Gibt es so eine Faustformel, wo man sagen würde, wenn man jetzt bei normalen Durchschnittstemperaturen wandert, braucht man so und so viel Kalorien und so und so viel Wasser?
Da habe ich auch mit einer Diplom-Ökotrophologin, also einer Ernährungswissenschaftlerin gesprochen. Die hatte da genaue Werte parat. Das ist natürlich ein Spektrum, weil man kann sehr langsam wandern mit sehr wenig Gepäck im Flachland und man kann natürlich wie ein Sprinter irgendwie den Berg raufhecheln. Und die Spanne liegt da so bei 100 Kalorien pro Stunde bis 500 Kalorien pro Stunde. Das heißt, das Mittelmaß, sagte sie, wenn man zügig wandert und es ist leicht hügelig, kann man so mit 200 Kalorien pro Stunde rechnen, die man verballert.
Ja, das hätte ich jetzt ungefähr auch so geschätzt. Weil ich meine, beim Radfahren verbraucht man ein bisschen mehr, aber ich bin ja so ein durchschnittlicher Wanderer, da brauche ich so, glaube ich, 150 bis 200 oder so. Und trinken brauche ich dann vielleicht so eine, weiß ich nicht, sind das so 300 Milliliter vielleicht?
Pro Stunde, das kommt hin, ja. Zumindest, wenn man auch so ein bisschen transpiriert, also jetzt eben nicht ganz langsam wandert. Aber das ist auch sehr individuell. Also ich kenne Wanderer, die brauchen halt 3 Liter am Tag. Also jetzt auf der Wanderung, die vielleicht 6 Stunden dauert, 3 Liter. Es gibt andere, die begnügen sich halt noch nicht mal mit einem ganzen Liter und die kommen beide gut zurecht. Aber Fakt ist, wenn man halt zu wenig Flüssigkeit zuführt, dann verliert der Körper an Leistungsfähigkeit.
Ja, und ist ja auch immer das Thema, was trinke ich? Wenn man jetzt richtig Sport betreibt, muss man ja auch auf den Salzgehalt achten, dass man nicht nur Wasser trinkt, ne, weil da auch zum Teil zu wenig Nährstoffe drin sein können. Was würdest du sagen? Also das sage ich jetzt auch schon wieder aus der Radfahrerperspektive. Da gibt's ja diese isotonischen Getränke. Wenn man jetzt meinetwegen bei 35 Grad irgendwie 5 Stunden fährt, habe ich immer gedacht, ach, Wasser reicht oder Apfelschorle. Nee, wenn du wirklich bei Hitze intensiv fährst, brauchst du irgendwann diese isotonischen Getränke, die deinen Körper-Mineralienhaushalt wieder ausgleichen, weil sonst merkt der Körper auch, da kommt jetzt nur klare Brühe rein sozusagen und ich brauche eigentlich was anderes, weil das ja ausgeschwemmt wird.
Ne? Gut, es hängt natürlich davon ab, welches Wasser man konsumiert. Also wenn ich destilliertes Wasser trinke, ist das sicherlich richtig, aber wenn man normales Mineralwasser oder eine Apfelsaftschorle mixt, auch das habe ich die Ökotrophologin gefragt, die meinte auch, also wenn man nebenbei auch noch ein bisschen was isst, da sind da genug Mineralstoffe vorhanden eigentlich in der Nahrung schon, sodass ich jetzt nicht unbedingt auch noch ein Pulver in die Trinkblase schütten muss oder in die Trinkflasche. Mhm. Es reicht da eigentlich schon, wenn ich ein normales Mineralwasser, ein stilles am besten, damit die Flasche nicht so unter Druck steht, mit mir nehme und mitführe. Zumindest wenn ich eben nebenbei auch ein bisschen was esse, was eben auch einige Mineralstoffe enthält. Also sie nannte da zum Beispiel auch die Banane, die sehr gut ist, weil sie auch sehr viel Magnesium enthält. Oder zum Knabbern Mandeln zum Beispiel sind auch super geeignet. Und ich selber habe auf meinen Touren noch nie irgendein Pulver in mein Essen geschüttet, es sei denn, und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt aus geschmacklichen Gründen. Also ich persönlich tue mich schwer, einfach nur so stilles Wasser zu trinken, weil es einfach, mir schmeckt mir einfach nicht. Zu Hause habe ich was Sprudeliges.
Mir schmeckt es auch nicht.
Ja, und wenn ich dann auf Tour bin, merke ich einfach, ich trinke so wenig, weil es mir einfach überhaupt nicht schmeckt. Ja. Also da muss es wirklich heiß sein und nicht wirklich richtig Brand haben, dann funktioniert es auch. Mhm. Und da habe ich mir halt angewöhnt, immer irgend so ein, da gibt es ja von verschiedenen Marken halt irgendwelche Pulver, die auch keine Kalorien enthalten, da reinzuschütten. In geringer Dosierung einfach, dass man so einen leicht säuerlichen Geschmack hat, das reicht schon. Ja. Oder was andere machen, ein kleiner Schuss Apfelsaft nur rein oder eine Zitrone auspressen auf einen Liter Wasser. Sofort trinkt man deutlich mehr und ist auch leistungsfähiger. Mhm. Man trinkt auch wirklich lieber.
Ja. Und würdest du sagen, es gibt auch Sachen, die man definitiv nicht mitnehmen sollte, die wirklich schädlich sind? Irgendwie Zuckerbomben wahrscheinlich.
Ja, also was heißt schädlich? Also für so ein, zwei Tage vielleicht, der Körper verkraftet ja alles.
Ich meine, dass man zum Beispiel so mal leistungsmäßig so einbricht, dass man quasi nicht mehr bis zur nächsten Hütte kommt, um den Rettungshubschrauber anzurufen.
Gut, also so, ich glaube, da müsste man sich wahrscheinlich schon vergiften. Ja, richtig, aber ich meine, wandern, da geht man halt ein bisschen langsamer, wenn man merkt, dass man jetzt irgendwie zu schwer gegessen hat und sich irgendwie mittags dann noch die Schweinshaxe auf der Hütte reingezogen hat, dann ist das sicherlich nicht die ideale Nahrung, um anschließend sich sportlich zu betätigen. Dann wird man automatisch langsamer gehen müssen. Und man wird auch merken, dass einem das nicht gut getan hat, aber in der Regel ist eigentlich viel wichtiger das Maß, wie viel ich esse und nicht unbedingt, was ich esse und wie viel ich auf einmal esse. Wenn ich natürlich gleich in der ersten Mittagspause irgendwie mir 5000 Kalorien reinstopfe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich anschließend irgendwie nicht mehr so richtig mich auf den Beinen halten kann.
Das geht dann aber auch nach einer Stunde, wahrscheinlich geht es dann auch so peu à peu, ne? Wenn
wahrscheinlich
die Schweinshaxe in die Blutbahn kommt.
Ja. Nein, aber Spaß beiseite, also generell empfiehlt es sich natürlich schon, kohlenhydratreiche Nahrung zu sich zu nehmen, weniger fettige Nahrung, zumindest für Leute, die halt nicht darauf eingestellt sind, Fett gut zu verbrennen.
Und Mandeln zum Beispiel haben ja einen hohen Fettgehalt.
Ja, aber die isst man ja auch nicht in Massen. Da knabbert man mal so eine 50 Gramm Tüte weg oder sowas. Mhm. Ja, aber das ist richtig. Mandeln, Erdnüsse, die haben super viel Kalorien, aber das liegt eben auch an ihrem hohen Fettgehalt.
Mhm. Jetzt habe ich hier sowas liegen. Das hast du mir mal gegeben. Ich habe es bis heute nicht ausprobiert. Das ist für alle, die jetzt nicht hier mit uns im Studio sitzen und zuhören und zuschauen können. Das ist Pasta with Garlic and Tomato. Ein gefriergetrocknetes. Ist das gefriergetrocknet?
Das ist gefriergetrocknet,
so, ja. So ein Outdoor-Produkt. Das wiegt 150 Gramm sind drin. Und das ganze Ding wiegt wahrscheinlich so 160 Gramm, weil da ist irgendwie eine Tüte drum. Mhm. Und das ist so Outdoor-Survival, also einfach Trekking-Nahrung, um es mit Wasser aufzugießen, entweder warm oder kalt.
Kalt würde ich nicht empfehlen.
Geht aber auch.
Man muss es dann sehr lange ziehen lassen natürlich.
Ich hatte nämlich vor, das mal zu verwenden, wollte aber keinen Kocher mitnehmen, weil ich wollte irgendwie mal eben so ganz spontan einen Overnighter machen, hatte jetzt keine Lust auf einen Kocher. Da hatte ich das sozusagen schon in der Planung drin. Der Overnighter ist dann doch nicht gekommen, weil es zu kalt war. Aber man könnte es sogar einfach, das ist so eine Plastiktüte, die reißt man auf, schüttet Wasser rein, warm oder kalt, also bevorzugt warm, lässt es ziehen und dann kann man, wie viel Kalorien hat das hier? 630.
Die meisten Gerichte haben so 500 bis 600 Kalorien pro Person. Also das sind Einzelgerichte. Es gibt auch Doppelpackungen für Leute, die zu zweit unterwegs sind und ein bisschen Verpackungsmüll sparen wollen. Gibt es etwas größere Tüten. Es gibt mittlerweile bestimmt 12, 14 Hersteller, die in Deutschland verfügbar sind, die man im Internet bestellen kann, im Fachhandel kaufen kann. Wir haben gerade neulich für die nächste Outdoor-Ausgabe, die 4/2020, einen solchen Tütentest gemacht. Also wir haben uns mal 10 Tüten besorgt von unterschiedlichen Herstellern und haben die halt in der Redaktion mit der gesamten Mannschaft verkostet und mal probiert, wie die so schmecken. Und das Ergebnis war gar nicht so schlecht. Also wer noch so diese Fertiggerichte von den großen Anbietern da, Maggi und Co. in Erinnerung hat, wo eigentlich wenn man die Tüte aufreißt, das ist ja auch so gefriergetrocknetes Zeug, zumindest getrocknetes Zeug. Wenn man da reinschaut, da ist ja eigentlich nur so Pulver drin, also ein paar Nudelstücke vielleicht noch, aber so Gemüse sieht man da ja gar nicht.
Das so ist ein bisschen wie diese Mienudeln aus dem Asia.
Ja, sowas, genau, so kleine Nudeln sind da ganz oft drin oder es gibt ja auch welche mit Reis, aber man sieht halt kein Gemüse und das ist halt anders bei den Outdoor-Gerichten. Da ist es tatsächlich so, dass da relativ hochwertige Zutaten verwendet werden und dann eben auch teilweise, also wir hatten einen Hersteller, der hatte da sogar ganze Brokkoli-Knospen da drin. Heißt das Knospen? Keiner.
Röschen,
genau, Röschen. Knospen sind wahrscheinlich dann, wenn sie verblüht sind. Also Brokkoli, Röschen drin gehabt und Bohnen, ganze grüne Bohnen waren da drin am Stück. Mhm. Die quellen natürlich dann unter dieser Heißwasserzugabe dann mächtig auf und das ist dann schon recht recht gutes Geschmackserlebnis. Also für so eine Tüte, es ist erstaunlich, was da. Ja, das ist halt der Knackpunkt der ganzen Sache. Mhm. Die Dinger sind halt ziemlich teuer. Also da zahlt man in der Regel für so eine Ein-Personen-Tüte, so im Schnitt waren es 8 Euro. Manche kosten 10.
So eine Tüte?
Ja, ja. Ach, okay. Ja. Ja, ich glaube, genau die kostet sogar 7,99 oder sowas. Ist dann eine Person, eine Mahlzeit. Man wird satt von denen, zumindest wenn es so eine 600-Kalorien-Tüte ist. Mhm. Viele Hersteller produzieren die Tüten mit unterschiedlichen Gewichten, aber gleicher Kalorienzahl, sodass man sich darauf verlassen kann, egal welche Geschmacksrichtung ich nehme, ich kriege immer 600 Kalorien. Mhm. Und das
ist dann so wie der Mittagstisch beim Italiener vom Preis. Ne? Also wenn man jetzt hier Pasta mit Tomate hat, dann 8 Euro bezahlst du da auch.
Der Vorteil ist halt, es ist sehr lange haltbar. Mhm. Es ist druckfest, ich kann es einfach so in den Rucksack packen. Es ist sehr klein verpackbar.
Mhm. Es ist auch sehr schmal, es hat ungefähr die Maße eines Taschenbuchs.
Ja, ungefähr. Das ist auch
ziemlich dünn, ziemlich also so dünn. Ein 120 Seiten Taschenbuch.
Genau, das ist auch jetzt mal eine kleine Verpackung. Es gibt die auch etwas größer, dann haben die fast das DIN A4 Format. Mhm. Ich nehme an, man macht das nur, damit es nach mehr aussieht, weil der Preis schockt natürlich schon, wenn sich jemand damit nicht auseinandersetzt, geht in den Laden und sieht so eine Tüte und sieht dann irgendwie 10 Euro, denkt er, was für die kleine Tüte, 10 Euro, ich werde davon wahrscheinlich eh nicht satt, das lasse ich mal. Deswegen produzieren viele die Gerichte oder füllen viele die Gerichte in sehr großen Tüten ab, die, wie gesagt, fast das DIN A4-Format haben. Der Nachteil ist an der Geschichte, man isst ja gewöhnlich dann diese Tüte direkt aus. Also man schüttet jetzt nicht den Inhalt in einen Topf, den man dann verschmutzt und auch wieder abwaschen muss auf Tour, was dann ja auch ein bisschen unpraktisch ist mit kaltem Wasser, sondern man füllt das heiße Wasser in die Tüte. Die haben oben so einen Ziplock-Verschluss, dann macht man sie zu, lässt es ziehen und danach kann man nochmal umrühren und dann direkt aus der Tüte essen. Wenn ich aber jetzt so eine hohe Tüte habe und so einen kurzen Outdoor-Löffel dabei habe, dann kann ich mir vorstellen, wie dann nachher meine Hand und mein Ärmel aussehen. Also entweder schneidet man mit einer Schere oder mit einem Messer nach der Ziehzeit diese Tüte halt
ein bisschen tiefer aus.
Genau, da kann man es ein bisschen leichter löffeln oder man besorgt sich gleich eben diese kleineren Tüten, die dann eben auch weniger Abfall bedeuten, weil auf vielen Touren kommt man jetzt nicht alle Nase lang am Mülleimer vorbei, das heißt, ich muss das ganze Zeug mitnehmen, wenn ich 10, 14 Tage auf Tour bin und dafür sind diese Tüten ja gemacht, die sind ja nicht für den Tagestouristen gemacht, der dann irgendwie mittags sich dann seine Suppe warm macht, kann man auch machen, aber ich glaube, das ist halt ein bisschen overdone. In der Regel werden diese Tüten mitgenommen von Leuten, die halt 14 Tage oder sogar 3 Wochen am Stück im Rucksack durch die Wildnis eiern und nirgendwo an der Hütte vorbeikommen oder auch vielleicht an der Hütte nicht essen wollen, weil es nämlich da meist noch teurer ist. Da sind die natürlich unschlagbar und da macht dann eben auch diese Abfallmenge eine gewisse Bedeutung aus.
Wildnis ist ein schönes Stichwort. Hast du selbst Erfahrung mit so richtigem Survival? Also Ameisen auf Baumrinde geröstet.
Nein, und dann hungere ich, glaube ich, lieber, bevor ich da irgendwie im Boden rumpule und mir die Maden da aus dem Erdreich
Also hast du es auch nicht mal ausprobiert, spaßeshalber oder so?
Ich habe einmal, aber das ist, glaube ich, jetzt auch schon 30 Jahre her, versucht, einen Fisch zu fangen mit einer Angel. Und ich fand das mit den Maden schon so eklig, die man so aus Köder, diese Regenwürmer, die man dann irgendwie so, die haben wir uns dann gesucht und mussten wir dann auf diesen Angelhaken prokeln und so. Das fand ich alles ganz schrecklich. Also, muss man mögen. Aber es gibt genug Leute, die ihren Speiseplan unterwegs eben dann mit selbstgefangenem oder auch selbstgepflückten aufmotzen. Und das ist auch keine schlechte Idee, weil gerade nochmal ganz kurz zurückzukommen auf diese Tüten, wenn man die halt auch von verschiedenen Herstellern kauft, selbst dann, die haben alle irgendwie einen gewissen Grundgeschmack. Und man kann nach 5, 6 Tagen, mag man einfach nicht diese Tüte mehr essen. Also das ist dann, klar, der Hunger treibt es rein, das ist nicht das Problem, aber wirklich Lust hat man darauf nicht mehr. Und da kann man natürlich schon mit selbstgefangenem oder auch ein paar Bärlauchblättern, die jetzt gerade im Frühjahr jetzt anfangen zu sprießen, oder andere Sachen, Gewürzen, Thymian wächst ja oft auch wild draußen. Schnittlauch sieht man jetzt gerade viel. Wenn man das damit so ein bisschen aufmotzt, naja, dann es ist zumindest mal was anderes. Und in vielen skandinavischen Ländern, das ist ja ein sehr begehrtes Reiseziel, gerade für die Wildnistrecker, ist ja das Angeln auch erlaubt. Man braucht dann halt so eine Fiskekort, also so eine Fischkarte, Fischerlaubnisschein sozusagen. Den kann man sich meistens vor Ort dafür ein paar Euros besorgen und dann kann man ganz legal seine Angel da in den nächsten Tümpel schmeißen und sich dann einen Fisch rausziehen und, wenn man Glück hat, und zubereiten.
Man muss aber bestimmte Angelregeln einhalten wahrscheinlich. Ne? Ich habe mal irgendwann so eine Bear Grylls, ist ja so der Meister des Ekel-Survivals, mal so eine Folge gesehen, da ging es irgendwie darum, verloren in der Wildnis und so. Und da hat er so eine Technik gezeigt, wo man irgendwie eine Leine mit einem Stein beschwert und dann so 5 verschiedene Köder auslegt. Das ist wohl verboten. Eigentlich.
Ach, ja.
Aber es ist wohl todsicher, wenn man wirklich sozusagen wenn man wirklich anderweitig nicht überleben kann. Da ging es auch um so eine Situation, wo jemand 2 Wochen verschollen ist und sich irgendwie über Wasser ernährungstechnisch halten muss. Aber die Frage, gibt es in den Regionen, wo man jetzt, also Skandinavien hast du angesprochen, dass man da auch Restriktionen hat, was man irgendwie machen darf? Also man darf ja jetzt wahrscheinlich nicht einfach hingehen und ein Elch schießen oder so.
Nein, also ich glaube, Wildern ist da definitiv nicht erlaubt. Ja. Aber Angeln, das weiß ich jetzt aus dem Stand nicht, in welchen Ländern welche Regeln da gelten.
Angeln ist erlaubt.
Angeln ist in der Regel erlaubt, wie gesagt, mit dieser Fiskekord, die man sich besorgen muss. In Deutschland braucht man ja sogar einen richtigen Angelschein. Ich glaube, zu wissen, dass der da oben nicht notwendig ist. Also ich muss keinen Befähigkeitsnachweis vorlegen. Es reicht, wenn ich da hingehe, da irgendwie meine Gebühr zahle, kriege die Karte für einen gewissen Zeitraum und kann dann eben für den Eigenbedarf natürlich auch nur dann eben da fischen.
Und wenn man jetzt irgendwie, was gibt's noch? Also es gibt Beeren wahrscheinlich, die man sich irgendwie sammeln kann.
Also in Skandinavien natürlich die Multebeeren, die sehr schmackhaft sind. Wie heißen die? Multebeeren.
Multe, okay.
Kennen die meisten, wenn überhaupt, dann nur von der Marmelade, die es bei Ikea gibt.
Kapula-Marmelade.
Ja, nee, nicht ganz. Also sie sehen so ein bisschen aus wie Himbeeren, sind etwas größer und gelbfarben, so gelb-orangefarben. Sind sehr, sehr lecker. Wachsen auch nur dort oben in Skandinavien weltweit. Ja, man kann sie, glaube ich, so Ende August habe ich die meisten gefunden. Ende August, manchmal noch Anfang September.
In Norwegen bin ich mal an riesigen Blaubeerfeldern.
Ja, Blaubeeren
vorbeigekommen. Ohne Ende. Und dann haben wir irgendwie, das war eine Mountainbike-Tour, wir haben uns dann irgendwie händeweise Blaubeeren, sahen hinter die Hände so aus, als hätten wir ein Tier geschlachtet, obwohl es definitiv vegan war. Aber die waren natürlich unheimlich rot. Ja. Sah sehr lustig aus.
Ja, das ist auch so die Zeit. Also August, September findet man unglaublich viele Blaubeeren da oben in Skandinavien. Schmecken auch deutlich besser als diese Kulturheidelbeeren, die man hier irgendwie in den Schälchen kaufen kann. Ich habe es gerade gesehen, drüben im Bioladen aus Argentinien, dann irgendwie für 2,99 eine Plastikschale. Sehr nachhaltig. Nein, also es ist auch geschmacklich wirklich ein Erlebnis. Und wenn man abends noch Zeit hat, ein bisschen ums Zelt zu wandern oder ein bisschen Fotos zu machen, dann kann man ja nebenbei auch ein paar Beeren pflücken. Also das haben wir eigentlich relativ häufig gemacht und die dann zumindest fürs nächste Müsli oder eben auch eine gute Alternative zu diesen teuren Tüten, wenn man selber ein bisschen was backen möchte oder kochen möchte, zum Beispiel Pfannkuchen. Ich meine, da braucht man ja nicht viel. Dann nimmt man ein kleines Fläschchen Öl mit ein bisschen Mehl, Wasser gibt es da auch umsonst und hat man da meistens genug. Und dann macht man sich halt so eine Art Pfannkuchen und haut da halt die Blaubeeren drauf. Das schmeckt super lecker.
Was ist da mit Thema Fuchsbandwurm und sowas? Gibt es da Probleme?
Also ich glaube,
das ist
auch,
ja so hier in Deutschland so die Regel, alles, was über 1 Meter ist, darf man essen. Darunter
ja, nicht. Das ist aber auch sehr umstritten mittlerweile. Ja. Also man geht, glaube ich, die letzten Zahlen waren so um die 60 Neuerkrankungen im Jahr. Und das sind fast alles Jäger, die also wirklich dann mit den Händen in den Fuchskadavern rumwühlen. Da braucht man sich dann auch nicht wundern. Also ich glaube, das wird ein bisschen sehr hochgespielt nach allem, was ich da auch gelesen habe. Glaube ich, braucht man sich da wenig Sorgen machen. In Skandinavien erst recht gar nicht, nein.
Und wenn man jetzt irgendwie hier in den Breitengraden sich aus der Natur ernähren will, ich meine, gibt es ja so klassisch Pilze sammeln.
Ja.
Das ist Profiwerk, ne? Da sollte man sich auskennen.
Da sollte man sich auskennen, weil es gibt ja einige, die sind weniger bekömmlich.
Genau, da würde ich jetzt auch nicht hier unseren Hörern irgendwie mal sagen, ey, der mit dem hellen Hut, den könnt ihr immer essen. Aber ich bin ja sowieso, für mich stellt sich da ja auch immer die Frage, ich meine, es gibt viele Leute, die rennen dann in die Wälder und sammeln Pilze. Es wird ja irgendwie in letzter Zeit auch immer mehr Hobby von vielen Leuten. Ich habe dann mich selbst mal umgeschaut, weil ich wissen wollte, ob das auch den Bestand von Pilzen sozusagen gefährdet. Anscheinend ist das noch relativ in Ordnung, was momentan passiert. Aber ich habe da so meine Zweifel, wenn man irgendwie jetzt sagt hier, wir machen jetzt unser neues, weiß ich nicht, wir machen das jetzt zum Familienevent und dann rennen irgendwie 20 Leute durch die Wälder und sammeln die ganzen Pilze ein, stellen zu Hause fest, nee, die können wir alle nicht essen, die wandern dann in die Tonne und die Hälfte daraus machen wir uns dann irgendwie ein Omelett oder so.
Tatsächlich wandern die nicht in die Tonne. Ich habe meine letzten Wanderungen habe ich in Tschechien verbracht. Mhm. Das war auch zur Pilzsaison. Da wachsen ja wahnsinnig viele Steinpilze in den Wäldern. Und auf jeder Wanderung haben wir mindestens, auch bei schlechtem Wetter, 5 Familien getroffen, die teilweise Plastiktüten, was nicht sehr professionell aussah, aber oftmals Körbe dabei hatten, die voll diesen Steinpilzen. Mhm. Und das hat da nicht nur Tradition, das ist der Volkssport. Also jeder, der wandern geht, macht das eigentlich nur, hat man den Eindruck zumindest, um Pilze nach Hause zu schleppen. Mhm. Und das in rauen Mengen. Also da waren Rucksäcke voll und ich habe die dann auch mal gefragt, was sie denn damit machen. Und die meisten trocknen die. Die trocknen die und essen die dann das ganze Jahr über. Mhm. Also, dass der Bestand gefährdet ist, hat man da zumindest nicht gesehen. Also, okay. Selbst wir als Laien haben dann vom Weg aus immer noch welche gesehen. Es war wohl auch ein außergewöhnlich gutes Pilzjahr 2019, aber also das ist natürlich möglich. Man sollte sich auskennen, aber mittlerweile gibt es auch viele hilfreiche Apps, die einem da so ein bisschen bei helfen. Genauso, was das Bestimmen von Pflanzen angeht, also nicht Pilzen. Da gibt es Flora Incognita zum Beispiel, ich glaube, die ist sogar kostenlos. Mhm. Die habe ich mir mal aufs Smartphone geladen und damit erkenne ich jetzt sogar Schafgarbe und sowas. Gut, Bärlauch, das glaube ich, also wer das mit Weinglöckchen verwechselt, der weiß ich nicht, der hat nicht mehr alle Sinne beieinander, glaube ich, weil es riecht anders, es sieht anders aus, es fühlt sich anders an. Aber es gibt halt viele Sachen, die nicht so offensichtlich sind wie Bärlauch und Löwenzahn. Und die kann man mit so einer Bestimmungs-App also ziemlich gut identifizieren. Und da steht dann auch die Verwendung in der Küche, was man damit machen kann.
Auch wie viel man davon essen kann?
Das stand da, glaube ich, jetzt noch nicht. Das ist, glaube ich, auch abhängig.
Ja, ich meine, ich weiß, ich habe jetzt keine Erfahrung mit Brennnesseln irgendwie, ob man davon sich ein Kilo reinziehen kann, ohne danach
kann man bestimmt,
Schwierigkeiten zu bekommen.
Ich glaube, da hat man eine unruhige Nacht, weil es gibt Brennnesseltee, der ist ja irgendwie, soll ja irgendwie für die Nieren gut sein und spült die Nieren durch. Ich glaube, dann kann man relativ häufig rausgehen dann nachts.
Und wenn man jetzt unterwegs, was ich mich immer frage, ist, es gibt so oft irgendwie Stellen, da steht dann, da kommt ein Wasserhahn aus dem Brunnen, dann steht da kein Trinkwasser. Ist das immer ernst zu nehmen oder ist das nur so eine?
Ja gut, man sollte es vorsichtshalber ernst nehmen, weil es könnte ja tatsächlich der Fall sein. Und mir ist es auch einmal passiert in den Alpen, wo ich aus einem solchen Hahn Wasser abgezapft habe und getrunken habe und mir es danach gar nicht gut ging. Mhm. Und ich habe nur gedacht, das wäre quasi
pro forma, damit der Inhaber dieses Hahns aus der Rechtshaftung raus ist.
In dem Fall war es sogar noch ein bisschen anders. Dass der Hahn war quasi direkt neben einer Hütte und ich habe mir gedacht, der will sein teures Mineralwasser verkaufen, weil es war eine recht wasserarme Gegend, das war in den Südalpen und wollte das nicht mitmachen, habe das dann abgefüllt und das hat da doch zu Problemen geführt. Also man sollte es schon ernst nehmen, gerade wenn man ein bisschen empfindlicheren Magen hat, aber oftmals machen das natürlich, also ich habe in Deutschland die Erfahrung gemacht, wenn man da fragt, in manchen Ortschaften sieht man auch sogar zur Wandersaison sonntags Leute mit Kanistern dort stehen, die das Wasser abfüllen, nicht für ihre Blumen, sondern tatsächlich auch zum Trinken, weil es so gut schmeckt und darunter prangt dann das Schild kein Trinkwasser. Wenn man die Leute anspricht, die sagen dann alle, Mai, das war schon immer Trinkwasser, das Schild wird jetzt hier rangeklebt, weil die Gemeinde einfach die Kosten für die jährliche Überprüfung sich sparen möchte und aus der Haftung befreit sein möchte. Mhm. Also im Zweifel hilft Nachfragen, wenn man da jemanden sieht, gerade in kleinen Ortschaften trifft man ja doch häufiger welche und die kennen sich dann eigentlich ganz gut aus. Mhm. Man kann es in der Regel trinken. Ansonsten kann ich jedem empfehlen, der da Sorge hat oder auch einen empfindlichen Magen, einen Wasserfilter mitzunehmen. Die Dinger kosten echt nicht die Welt. Man kriegt gute Wasserfilter schon für irgendwie 50 Euro und die filtern das Gröbste raus und dann ist man auf der sicheren Seite. Und es ist auch nicht kompliziert zu bedienen und geht ruckzuck.
Wenn man jetzt mal eben auf so einer Wanderung irgendwie seine Trinkflasche an einem kleinen sprudelnden Bach auffüllen will, ist das irgendwie total problemlos oder?
Das hängt davon ab, wo ich unterwegs bin. Wenn oberhalb dieser Quelle
ein toter Fuchs drin liegt, das ist ja so der Klassiker.
Das ist der Klassiker. Davor ist man nie gefeit und tatsächlich ist es auch jetzt, ich glaube in Deutschland ist nicht so häufig, aber in Schottland war ich häufiger unterwegs und da lagen also gerade im Frühjahr, wenn man da so im Mai unterwegs ist, der Schnee ist gerade geschmolzen oder ist noch dabei, sich zurückzuziehen, da sieht man schon den einen oder anderen Kadaver, nicht nur Füchse, auch Schafe. und Kaninchen, Hasen da auch in Bachnähe drin liegen. Und das ist natürlich dann wirklich fies. Also davor ist man nicht gefeit. Es empfiehlt sich dann schon zumindest mal, ja, ein paar hundert Meter dem Bach flussaufwärts zu folgen und zu gucken, ob da vielleicht eine Verunreinigung ist. Aber das funktioniert ja oft gar nicht. In den Alpen hingegen, wenn man oberhalb der Baumgrenze unterwegs ist und oberhalb jeder Siedlung und Weidefläche unterwegs ist, also mir ist kein Fall bekannt in meinem ganzen Freundeskreis, in meinen ganzen 30 Jahren, wo ich diese Touren da mache, und das sind jedes Jahr bestimmt ein Dutzend Touren in den Alpen, habe ich noch nie Probleme gehabt. Und ich kenne auch keinen, der da jemals Probleme hatte. Aber das heißt ja nicht, dass es absolut sicher ist. Können auch alle nur Glück gehabt haben. Also Wasserfilter schadet
Wasserfilter
nicht.
Wasserfilter ist, okay, ja. Und gibt's auch so Entkeimungstabletten?
Es gibt auch Entkeimungstabletten, aber die schnell wirksam sind, die funktionieren mit Chlor. Aha. Die sind sehr sicher.
Aber nicht besonders gesund.
Das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall schmeckt es furchtbar. Ja. Es schmeckt wirklich furchtbar. Also ein Kaffee mit Chlorwasser, das trinkt man einmal und dann sagt man sich, nee, dann nehme ich lieber das Risiko in Kauf und trink's ungefiltert oder undesinfiziert. Es gibt dann zwar so Antichlorin, so Mittel, die man dann dazu packen kann, damit der Chlorgeschmack weggeht. Also es hat bei mir nie funktioniert. Ich habe das immer rausgeschmeckt, ich fand das grausig. Und es gibt ganz kleine, Steripen heißt das Gerät, das ist ein ganz kleiner UV-Filter, der ist ja Gott, wie groß ist der? Der ist so lang wie ein Zelthering und halt so dick wie so ein Prittstift. Und den hält man dann einfach in ein Glas Wasser oder in eine Flasche Wasser rein, drückt ein Knöpfchen und dann dauert das je nach Wassermenge 30 Sekunden bis eine Minute und dann ist das Wasser komplett keimfrei. Allein durch UV-Licht. Da ist einfach eine Lampe vorne dran, die Batterie betrieben. Das ist super, super einfach und absolut sicher.
Ist Schnee immer unkritisch? Also ab einer gewissen Höhe?
Also wenn man Schnee ist in der Regel unkritisch, aber schmeckt halt, kalt, ne? Schmeckt halt nicht und es ist ja im Prinzip destilliertes Wasser, dann nicht auch nicht. Also enthält relativ wenig Mineralstoffe.
Angenommen, ich habe jetzt irgendwie einen Fisch gefangen und will den grillen. Mache ich das auf dem Kocher oder soll ich mir ein Lagerfeuer machen? Wie siehst du das?
Also ich habe noch nie einen Fisch gegrillt, weil ich sowas nicht esse. Aber
du bist Vegetarier, so wie ich, genau.
Ja, ja, genau.
Aber angenommen, du wärst, du hättest irgendwie eine Paprika gefangen und willst die irgendwie grillen. Wie siehst du das Thema Lagerfeuer generell? Ist das irgendwie was, was die meisten Leute beherrschen? Ich meine, es ist ja schon irgendwie ein kleiner Nervenkitzel, aus seinem Fire Stick irgendwie den Funken zu schlagen, der dann mit dem entsprechenden Nest, in dem man dann die Glut anfacht und sowas, ne, zu einem richtigen Feuer wird. Würdest du eher sagen, dass es, dass davon abzuraten ist, zu hohe Waldbrandgefahr oder?
Ja, das kann man so pauschal ja nicht sagen. Das hängt davon ab, wie das Wetter halt davor war, wie die Waldbrandgefahr allgemein ist, wo ich mich bewege. Natürlich, in Deutschland ist es einfach nicht erlaubt, irgendwo ein Feuer zu machen. Da sollte ich mich an die Grillstellen halten.
Überhaupt nicht?
Nee, also man kann nicht einfach in den Wald gehen und ein Feuer machen. Das ist definitiv nicht erlaubt.
Auch nicht, wenn man jetzt sagt, ich habe da irgendwie 15 Steine aus der Gegend
angeschleppt. Offenes Feuer ist im Wald generell verboten. Dazu zählt übrigens auch ein Kocher.
Auch ein Feuerzeug, wenn man sich eine Zigarette anmacht?
Ja.
Eigentlich schon.
Eigentlich schon, genau. Ah, ja. Also auch ein Kocher, wie gesagt. Also wenn man damit erwischt wird, ist es, werden die Förster meist noch ungeduldiger, als wenn man da einfach nur übernachtet hat. Wenn sie dann noch einen Kocher sehen, dann ist das meistens voll und sie verjagen einen. Von daher aber Lagerfeuer, klar.
Nur an Stellen, die dafür vorgesehen sind.
Ja, in Skandinavien machen das viele, die dann einfach vor ihrem Zeltplatz ein kleines Erdloch machen und dann halt ihr Holz da reinfüllen und das anzünden. Oft ist es aber dazu zu windig. Man muss es mögen. Also ich glaube, das klar, aber wenn man was grillen will, ist es natürlich auf dem Lagerfeuer deutlich besser als auf dem Kocher, zumal ja da sonst auch wahnsinnig viel Brennstoff verloren geht, den man ja auch mitnehmen muss. Ist ja auch wieder Gewicht und ich glaube, das ist dann, also da würde ich Paprika wahrscheinlich eher lieber roh essen, bevor ich dann auf Brennstoff verschleudere und nachher irgendwie verkohlte Stücke in der Hand habe.
Allerdings muss man beim Lagerfeuer natürlich auch den entsprechenden Grillrost dabei haben, ne?
Ja, oder? Gut, braucht man glaube ich gar nicht unbedingt. Man kann ja auch sowas wie Stockbrot machen oder so, nicht? Ja. Da braucht man keinen Rost. Oder mit einer Gabel. Stockbrot. Der langen Gabel.
Okay. Und wenn man jetzt irgendwie, ihr macht ja aufwendige Tests auch von Kochern.
Ja.
Was würdest du da für einen Einsteiger empfehlen? Also ich kenne Campinggaskocher mit so einer Kartusche, die man von unten reinsteckt.
Das sind so die, das, ja, das, die gibt's immer noch. Also die diese blauen noch, Kartuschen, genau. Diese Einwegkartuschen, die also kein Ventil besitzen, sondern die man quasi mit einem Dorn, der in dem Kocher steckt, aufspießt, also öffnet damit und die man dann restlos leer brennen muss. Und vorher darf man sie natürlich nicht rausmachen.
Den habe ich auch jetzt, glaube ich, schon seit 30 Jahren, den habe ich mir irgendwann für ein Festival gekauft.
Für ein Festival sind die Dinger auch echt super, aber ansonsten
zu schwer.
Ja, sie sind relativ schwer. Das Packmaß ist auch relativ groß und in diesen blauen Kartuschen steckt in der Regel nur eine Butan, also keine Mischung, sondern nur Butan, das Edelgas. Das ist relativ teuer. Deswegen kosten die Kartuschen ja meist auch irgendwie so 5-6 Euro. Der Nachteil von Butan ist einfach, es ist nicht kältefest. Das heißt, sobald die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken, bleibt Butan gerne flüssig. Also möchte gar nicht gasförmig werden. Das heißt, der Kocher läuft nicht. Man kann es natürlich kompensieren, indem der Außendruck halt abnimmt. Das heißt, man steigt in größere Höhen. Deswegen sieht man auch manchmal noch Leute mit Gaskochern irgendwie auf 5000 Meter in irgendeiner Expedition kochen. Da geht das, weil der Außendruck durch die Höhe so niedrig ist, dass der Innendruck wieder proportional dazu ansteigt. Aber im Flachland bei unter 0 Grad macht ein Butankocher in der Regel gar nichts. Der bleibt einfach aus und deswegen würde ich eher so einen kleinen Gaskocher empfehlen, der mit einer Ventilkartusche funktioniert. Die enthalten in der Regel ein Gemisch aus Butan und Propan. Und Propan bleibt halt bis minus 40 Grad, wird es bis minus 40 Grad will es gasförmig werden.
Will es.
Ja. Und wenn man das eben zusammen mit Isobutan und Butan mischt, dann hat man einen recht leistungsfähigen Brennstoff, der auch bei minus 20 Grad eben noch gut funktioniert. Und auf deine Frage zurückzukommen, ja, ein kleiner Gaskocher ist eigentlich das Ideale für jemanden, der halt unterwegs ist. Also ob Einsteiger oder nicht, also generell sind Gaskocher zu empfehlen, weil sie einfach sehr klein sind, sehr leicht sind. Sie sind extrem einfach zu bedienen, sie stinken nicht.
Ja. Und packmaßmäßig sind die leichter, kleiner?
Die sind winzig. Also der Kocher selbst ist heutzutage recht winzig. Der ist so groß wie ein etwas dickerer Prittstift. Ja, was halt größer ist, ist dann halt die Kartusche. Und die, da gibt es ja drei verschiedene Größen, so 125, 250 Gramm und dann die großen 600er Kartuschen. Und das hängt ja davon ab, wie lange ich auf Tour bin. Also man kann da, also wenn man zu zweit unterwegs ist und jetzt keine aufwendigen Menüs kocht, sondern halt morgens sich einen Kaffee macht und vielleicht das Müsliwasser ein bisschen warm macht, mittags halt irgendwie einen Kaffee kocht und abends so eine Tütensuppe futtert, kann man mit 5 Tagen rechnen pro mittlerer Kartusche. Das sind diese üblichen Kartuschen, 250 Gramm, die reichen ungefähr 5 Tage für 2 Personen, wenn man sich halt relativ sparsam ernährt, also mit wenig aufwendigen
Gerichten. Kann man die unproblematisch im Flugzeug denn mitnehmen?
Nein.
Ah, das absolut heißt, ich muss verboten. Vor Ort welche kaufen? Ja,
das ist der große Knackpunkt an der Geschichte. Wenn ich fliegen möchte zu meinem Reiseziel, dann muss ich den Brennstoff vor Ort kaufen. Also ich kann keine Kartusche weder ins Handgepäck noch ins Reisegepäck stopfen. Das wird auch heute ja mittlerweile deutlich strenger kontrolliert als noch vor 20, 30 Jahren. Also in der Regel finden die Kartuschen und wenn man Pech hat, kommt das Gepäck gar nicht erst mit. Wenn man Glück hat, wird man ausgerufen.
Und gibt es da irgendwie einen Standard, wo man sagen kann, dass, also bei Ventilkartuschen denke ich jetzt irgendwie an Gewinde oder Steckverbindungen, die irgendwie nicht mit allem anderen kompatibel sind oder so. Oder gibt es da so eine Standardlösung, für die alle möglichen Kocher funktionieren?
In Europa hat sich ein Standard durchgesetzt. Das heißt, da ist man relativ frei vor Überraschungen, da kriegt man überall die passenden Kartuschen. Das sieht aber in Australien jetzt anders aus und auch in den USA zum Teil anders. Da sollte man dann, aber das muss man ja eh vor Ort sich dann die entsprechenden Geräte kaufen, also zumindest die Kartuschen kaufen. Das muss man ja eh, weil man sie ja nicht transportieren kann. Und dann muss man gucken, ob man es mit dem Adapter hinkriegt, mit dem Kocher, den man schon besitzt. Das kann man vorher im Internet rausfinden. Oder ob man halt einfach da vor Ort dann auch nochmal für $30 oder sowas einen Gaskocher kauft.
Ah, okay.
Das würde ich in dem Fall dann empfehlen, dann ist man auf der sicheren Seite, wenn man nicht sicher ist, ob man die Kartusche, die man braucht, mit dem richtigen Anschluss dann auch im Reiseland bekommt. Es gibt aber auch da Internetseiten von Kartuschenherstellern, die darüber Auskunft geben. Also auch Campinggas kann man halt Ländersuche machen und dann sieht man, in welchen Ländern man welche Kartuschen bekommt. Und dann weiß man von vornherein, okay, das funktioniert, ich nehme meinen Kocher mit oder ich muss mir da unten vor Ort einkaufen.
Und Geschirr? Also der Kocher ist ja nur das eine. Wenn ich jetzt Geschirr habe, ich hatte mal Alu-Geschirr und Aluminium ist ja nicht so gesundheitsfreundlich, ne?
Oder ist ja, das heißt es richtig, also zumindest Aluminium, was unbeschichtet ist.
Ja,
also,
das war unbeschichtet. Ja. Wenn man da ein bisschen drauf gekratzt hat, dann wurde das direkt blank.
Ja,
das habe ich dann irgendwann entsorgt. Was ist denn irgendwie so das Material,
Das Material der Wahl ist nach wie vor Aluminium. Aber
Aluminium?
Es, ja, okay. Aber es wird in der Regel nur noch hart anodisiert angeboten oder auch antihaft beschichtet.
Titan ist kein Thema?
Doch, Titan gibt es auch, ist deutlich teurer, hat aber sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit. Wird zum Teil kompensiert durch die Dünnwandigkeit, weil Titan ja so fest ist und zäh, kann man es sehr dünn verarbeiten. Aber dennoch gilt, dass ein Aluminiumtopf viel schneller warm wird als ein Titantopf. Vom Edelteiltopf ganz zu schweigen, also der braucht halt am längsten.
Also wiegt aber auch.
Ne? Er wiegt auch viel, genau. Also Edelstahltöpfe sind für den Campingbereich super, aber wenn ich das mit mir rumtragen muss, würde ich davon Abstand nehmen. Da würde ich ein Aluminium nehmen und dann entweder antihaft beschichtet, wenn ich halt vorhabe, mir auch was zu kochen. Aber da man in der Regel draußen eher nur Wasser heiß machen muss, um es in die Tüte zu schütten oder in den Tee, da reicht eigentlich ein normaler Aluminium-Topf, der halt hart anodisiert ist. Also so eine kratzfeste Beschichtung, die sind dann so grau, haben so eine graue Farbe und sollen auch verhindern, dass Essen schneller anbrennt. Das kann ich jetzt nicht so bestätigen, das passiert dann trotzdem, aber man hat halt nicht diesen direkten Alu-Kontakt.
Ich hatte nämlich auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, so heißes Wasser in so eine Tüte zu kippen, weil ich dann denke, da machen sich irgendwelche Moleküle aus dem Plastik oder der Innenbeschichtung, gehen dann ins Essen rein, die ich nicht unbedingt zu mir nehmen möchte.
Das müsste man dann Ökotex fragen. Also.
Ja. was sind denn beliebte oder zu vermeidende Fehler, die häufig bei so Tourenplanungen in Bezug auf Essen vorkommen?
Oder? Also wenn wir jetzt mal so von Wildnistouren sprechen, wo man sich für mehrere Tage eindecken muss, dann ist der größte Fehler eigentlich, dass man zu wenig mitnimmt. Weil man verballert dann doch ziemlich viel Energie auf Tour und das kann man eigentlich gar nicht alles mittragen. Also in der Regel ist schon so, dass selbst wenn man mit 3.000, 4.000 Kalorien am Tag rechnet, man immer noch Hunger hat.
Was zumindest, ja schon eine Menge ist, 3.000 bis 4.000.
Ja, das ist schon sehr viel. Und das kann man also zumindest auf längeren, also über Touren, die über eine Woche dauern, eigentlich kaum mitnehmen. Das wird dann wirklich zu schwer. Also wer sparsam...
Was macht man denn dann? Also angenommen...
Hungern. Dann hungert man halt
einfach. Ich meine, was macht man denn, wenn man jetzt zum Beispiel eine Woche lang unterwegs sein will und hat irgendwie anstrengende Touren, dann ist es zu schwer zum Tragen und dann? Dann nimmt man sich einen Ziehwagen, mit dem man wieder sich her.
Also es gibt tatsächlich Leute, das kommt auch gar nicht so selten vor, die Depots anlegen. Also die vorher tatsächlich irgendwo hinlaufen und sich dann da einen Rucksack hinschmeißen oder eine Tüte vergraben mit Essen, dass sie dann unterwegs halt wieder rausgraben. Habe ich selber einige mal getroffen in Skandinavien. Der eine ist die Strecke irgendwie dreimal gegangen, der ist halt erst hingelaufen, hat die Depots angelegt, ist dann wieder immer zurückgelaufen und dann hat er seinen richtigen Rucksack genommen und dann ist er die Strecke gewandert. Das ist sicherlich ein Extremfall.
Ja, läuft dann die Strecke ja dreimal.
Genau, also das ist, denke ich mal, also käme mir jetzt auch nicht in den Sinn. Man wird dann einfach automatisch wahrscheinlich einfach ein bisschen weniger. Wenn man nicht über die Reserven verfügt, das zu kompensieren mit diesem Kaloriendefizit, dann wird man wahrscheinlich einfach ein bisschen langsamer machen. Und eben nicht mehr 8 Stunden am Tag laufen nach 5, 6 Tagen, sondern vielleicht nur noch 6 Stunden. Und damit kann man das ja auch so ein bisschen ausgleichen. Außerdem habe ich gemerkt, der Körper gewöhnt sich dran. Also die ersten paar Tage hat man noch wahnsinnig Hunger. Und nach einer Woche merkt man, hey, irgendwie ist das jetzt weg. Also ich kann immer noch so viel laufen wie vorher, aber ich habe abends einfach nicht mehr so viel Hunger. Der Körper verwertet einfach dann deutlich, deutlich besser die wenigen Nahrungsmittel, die er zugeführt bekommt.
Gibt es denn überhaupt wirklich Gegenden in Europa, wir sagen jetzt mal Europa, wo man irgendwie 7 Tage durch die Gegend läuft und keine Nahrungsnachschub bekommen kann?
Gut, das hängt natürlich davon ab, wie schnell ich gehe. Und also ich denke mal, in Mitteleuropa wird es schwierig werden, aber in Skandinavien ist das gar kein Problem. Hängt natürlich auch ein bisschen von der Jahreszeit ab. Also wenn man
den Weg wählt, ne? Wenn man immer um den Aldi rumläuft.
Ja gut, das ist wahrscheinlich dann landschaftlich nicht so attraktiv oft. Wiederholt sich ja auch das ein oder andere Mal. Aber also in Skandinavien, gerade in Schweden, Norwegen, oberhalb des Polarkreises, da kann man wunderbar 15, also meine längste Tour war mal 21 Tage am Stück. Und das war dann Anfang September bin ich gestartet und da haben die Hütten geschlossen. Mhm. Also man hat im Abstand von ungefähr 20 Kilometern gibt es ja Hütten, da könnte man sich auch verpflegen, wenn man wollte. Wie gesagt, die Preise sind da allerdings auch echt wirklich deftig und das Angebot an Nahrungsmitteln sehr, sehr begrenzt. Aber wenn die halt geschlossen haben, dann ist da halt nichts mehr.
Aber das wusstest du?
Das wusste ich, ja. Okay. Dann hat man für 20 Tage Lebensmittel dabei. Man hat dann am Anfang halt ein Gewicht von so 35 Kilo im Rucksack. Aber man weiß, mit jedem Riegel, den man isst, es wird leichter, es wird leichter. Es gibt natürlich ja den Ansporn, am Anfang möglichst viel zu essen. Ja, das funktioniert schon, man kann das schon machen. Aber man geht mit einer negativen Kalorienbilanz raus. Das heißt, man nimmt unweigerlich ab. Auch wenn man glaubt, gar nicht mehr abnehmen zu können, es funktioniert. Mhm.
Und hast du dann da trotzdem auf dieser langen Tour dann auf Nahrung aus der Natur zurückgegriffen oder hast du einfach nur aus deinem Rucksack dich ernährt?
Da habe ich nur auf den Rucksack.
Der wurde ja leichter.
Der wurde ja leichter und wahrscheinlich war ich auch einfach zu kaputt und zu müde, um abends dann noch irgendwelche Beeren pflücken zu gehen. Mhm. Aber natürlich habe ich das öfter gemacht, also gerade Multibären, Blaubeeren. Mhm. Das ist schon ziemlich lecker und da kann man eigentlich nicht widerstehen. Mhm.
Müsli-Riegel ist so der Klassiker, ne?
Ja, Müsli-Riegel ist der Klassiker, ist auch gar nicht. Auch ein Klassiker ist halt auf längere Touren nicht diskutabel, weil es halt einfach schlecht wird, nicht? Also Brot wird schimmelig mit der hohen Feuchtigkeit, der Käse, glaube ich, dann auch irgendwie ranzig.
Aber Müsli-Riegel aus dem Supermarkt, kann man damit irgendwie, sollte man sich damit auf Tour verpflegen oder ist das irgendwie...
Wem das schmeckt, der soll das machen, ja. Mhm. Also,
weil wenn ich mir mal so ein Corny angucke, da ist nicht viel drin, aber darüber...
Ja, aber es sind zumindest Kohlenhydrate drin und das ist wichtig. Und man kommt damit ganz gut über die Runden, denke ich mir, aber es ist halt eine Geschmackssache, ob man das wirklich möchte. Einer der Fehler, die man am Anfang gerne macht, ist, dass man halt das mitnimmt, was man halt gerne in der Freizeit isst, wenn man hier zu Hause irgendwie im warmen Büro hockt. Mhm. Witzigerweise hat man auf Tour auf ganz andere Sachen Hunger. Das heißt, gerade so diese Müsli-Riegel, die kann man schon nach 2 Tagen gar nicht mehr sehen und möchte lieber in irgendeine, keine Ahnung, Beefy oder sowas beißen, sage ich jetzt mal. Also ich nicht, aber andere Leute wollen das wahrscheinlich. Und also man hat eher Lust auf Herzhaftes, um es so zu formulieren, ja. Und nicht auf was Süßes. Also das Süße hat man sehr, sehr schnell satt. Also auch Schokolade habe ich oft früher mitgenommen für abends so nochmal. Das ist ja ein schöner Kalorienschub dann nochmal. So eine Tafel, gerade wenn man so etwas dunklere Tafeln mag. Die haben ja dann schon irgendwie so 100 Gramm, haben dann irgendwie so 500 Kalorien. Das ist ja schon ordentlich. Aber ich hatte dann selten Hunger auf wirklich dieses Süße und das habe ich auch von vielen anderen gehört, die sagen, nee, also die haben ja lieber Erdnüsse abends gegessen und die haben noch mehr Kalorien, das ist ja ganz gut. Mhm. Dann nimmt man lieber Erdnüsse mit und für mittags war auch lieber irgendwie Studentenfutter oder nur so eine Nussmischung, weil Rosinen sind ja auch schon wieder ziemlich süß. Es gibt auch, das heißt glaube ich Trail Mix.
Trail Mix ist so in Amerika gängig, ne?
Ja, und das kommt hier auch von diversen Marken, von Seeberger habe ich schon gesehen, aber es gibt auch von anderen natürlich einige Anbieter, die da Salz Studentenfutter quasi anbieten.
Ich glaube, dass man da Lust auf Herzhaftes hat, ist genau das Signal, dass der Körper einem sagt, du musst deinen Isoton und deinen Salzhaushalt ausgleichen.
Ja.
Also bei mir ist das immer so, wenn ich dann intensiv irgendwas gewandert oder sonst was gemacht habe, dann bekomme ich automatisch Lust auf was Salziges, wahrscheinlich, um das auszugleichen.
Das ist richtig, das haben wir auch festgestellt.
Sonst bin ich eigentlich jemand, der immer das Süße bevorzugen würde. Ist genau so.
Also ja, und das ist bei den Tütengerichten auch noch der Punkt. Also wenn man die jetzt hier, wie wir es jetzt gemacht haben, miteinander vergleicht, im warmen Büro gesättigt oder halbwegs gesättigt halt diese Tüten gegeneinander austestet, dann stellt man fest, die sind ja alle unglaublich salzig. Manche sind noch salziger als andere, aber sowas würde man in der Regel hier nicht essen. Aber sobald man auf Tour ist, fällt einem das gar nicht mehr auf. Da isst man das und denkt so, boah, schmeckt super. Also, dass das salzig ist, merkt man da gar nicht. Also man merkt einfach, dass man da einen erhöhten Salzgehalt hat, richtig, ja.
Ein Trail Mix ist ein super Stichwort. Also ich kenne das aus Amerika, dass man in so Shops gehen kann und dann ist das auch unverpackt. Du kannst dann da zumindest dir aus so verschiedenen Schütten deine Müsli-Mischung selbst zusammenstellen. Und das wird dann gewogen und dann wird halt nach Kilopreis bezahlt.
Ja.
Großartig.
Ja.
Ich hoffe, dass das hier in Europa auch sich verbreitet.
Ja, noch habe ich sie nur abgepackt in Tüten gesehen, aber letztendlich kann man das auch selbst machen. Also man kann ja Großpackungen, man kann ja auch Walnüsse hier sammeln gehen, zumindest hier in Streuobstwiesen gibt es einige in Baden-Württemberg, wo man dann halt irgendwie einen großen Vorrat anlegen kann, die trocknet man, knackt man dann, das ist relativ günstig, dann hat man seine Walnüsse, dann kauft man auch vielleicht ein paar Mandeln dazu, ein paar Sonnenblumenkerne, macht ein bisschen Meersalz drüber und füllt das in Tüten ab. Mhm. Also selber machen ist da eh ein ganz gutes Stichwort, wenn man ein bisschen Geld sparen will und ein bisschen für Abwechslung sorgen möchte. Man kann auch Müsli-Riegel selbst backen. Da haben wir auch so ein paar Folgen, wo wir das schon mal gezeigt haben, wie das gut funktioniert. Das Internet ist voll mit Rezepten, Energiekugeln, die man so aus Datteln formt und dann irgendwie noch Haselnussspäne. Ja, ja. Also man kann da doch einiges machen. Man muss dann nicht unbedingt auf die konventionellen Produkte im Supermarkt zurückgreifen.
Wenn man jetzt sich körperlich bewegt, ist es ja uns in der westlichen Gesellschaft immer auch ein schöner Anlass, ein bisschen abzunehmen. Würdest du irgendwie empfehlen, dass man auch so eine Wandertour vielleicht zum aktiven Kalorienverbrennen nutzt und vielleicht weniger zu essen mitnimmt?
Ja, also es gibt einige Leute, ich kenne auch einige Leute, die das aus diesem Grund auch machen, die gerne auch wandern gehen und dann ganz bewusst wenig mitnehmen, weil sie kurioserweise auf Wandertouren auch weniger Hunger entwickeln als zu Hause. Na klar, man langweilt sich nicht so.
Ja, man die ganze Zeit an den Hunger denkt.
Also kann man durchaus machen. Und ich habe auch tatsächlich, gibt es ja schon Anbieter von Fastenwanderreisen. Also fand ich ziemlich kurios. Ich meine, das kann ich auch einfach so machen. Ich nehme einfach nichts zu essen mit und gehe los. Aber gut.
Fastenwanderreisen?
Ja, okay. Gibt es auch organisiert mittlerweile. Also das kann man durchaus machen. Man sollte halt zumindest wissen, was man tut und das jetzt nicht gleich für 7 Tage irgendwie am Stück einplanen, sondern mal sich langsam rantasten. Nicht, dass man dann irgendwie einen Zuckerschock kriegt.
Ja, oder ewig in der Schlange vor dem Feldklo steht.
Ja.
Fasten hat ja auch manchmal was so mit Unruhe im Verdauungstrakt zu tun. Mhm. Egal, nun ein neues Format. Das Drei-Dinge-Spiel.
Okay,
ich stelle dir jetzt Fragen und du musst immer mit 3 Dingen antworten.
Mit 3 Dingen?
Mit 3 Dingen, genau. Ganz spontan. 3 Dinge, die man immer dabei haben sollte.
Zum Thema Essen jetzt, ja?
Genau, es geht alles ums Thema Essen.
Dann natürlich ein Löffel, Feuerzeug und ein Topf.
Okay. 3 Dinge, die überhaupt niemand braucht.
Spork, das ist eine Kombination aus Löffel und Gabel, sehr kurz.
Auch Göffel? Nee, das ist was.
Nee, Göffel ist
Gabel und Löffel.
Das ist Gabel und Löffel in einem. Aha. Aber Spork ist, man hat halt einen ganz kurzen Stiel und auf der einen Seite des Stiels befindet sich der Löffel und auf der anderen Seite des Stiels befindet sich eine Gabel. Aber das Ding ist extrem unhandlich klein, der Löffel ist meistens auch schlecht geformt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit irgendwie halbwegs vernünftig essen kann, ohne sich komplett voll zu sauen. Also das braucht nun wirklich niemand. Ansonsten gibt es diverse Survival-Packs. Ich glaube, dass das auch Kokolores ist, dass man sich das sparen kann. Und ja, also ein drittes fällt mir jetzt da nicht ein, was niemand braucht.
3 praktische Tipps für die Verpackung und Aufbewahrung von Essen und Wasser.
Für die praktische Aufbewahrung von Wasser? Naja gut, ich meine, das ist jetzt nicht schwierig, oder? Dann nehme ich halt einfach eine Trinkflasche mit oder eine Trinkblase.
Trinkblase hätte ich jetzt irgendwie, also wäre mein Favorit.
Also meine auch, aber nicht jeder mag das aus dem Schlauch zu nuckeln. Mhm. Ja, und für Essen würde ich diese Gefrierbeutel empfehlen. Also da gibt es ja von verschiedenen Marken diese Ziploc-Beutel in 1 Liter, 3 Liter, 5 Liter Größe und die sind halt ideal, um zum Beispiel jetzt selbst kreiertes Müsli, also Haferflocken und Nüsse und Rosinen zusammenzuschmeißen und das so als Tagesportion abzufüllen. Mhm. Das ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit und ich würde auch jedem empfehlen, der mehrere Tüten für eine längere Tour mitnimmt, also Tüten Futter, wie wir es vorhin angesprochen haben, diese Trekking-Mahlzeiten, die nochmal umzuverpacken. Also mir ist es schon passiert, dass die sich im Rucksack aufgescheuert haben und dann hat man die ganzen Krümel da drin. Das ist nicht so richtig lecker. Und
hinterher die Ameisen vielleicht.
Ja, wenn es Ameisen dort gibt, wo man unterwegs ist, ja. Mhm. Oder Mäuse, wenn man Pech hat.
Die hattest du auch schon mal Mäuse?
Ja, die haben immer ein Loch in den Rucksack gefressen.
Ach.
Ja, in der Apsis. Auch nicht schön. Aber das Loch war klein.
Wahnsinn. 3 persönliche Kochtipps.
Rezepte?
Ja, oder vielleicht Rezeptvorschläge, die man unterwegs gut mitnehmen kann. Also ich hätte zum Beispiel den Müsli-Riegel. Kann man selber machen. Ich finde den meist irgendwie schmackhafter und vor allen Dingen kalorienreicher als das, was man so bei Corny und so hat. Da steppt man 20 Müsli-Riegel rum und hat nur die Hälfte der Energie, die man sonst eigentlich braucht und will.
Also was ich sehr gerne mache, ist halt das Müsli selber mixen und dann für jeden Tag ein anderes Müsli zu mixen. Ah. Dass man sich also einmal irgendwie Dinkelflocken mit Rosinen und Haselnüssen mixt und dazu vielleicht ein Milchpulver reinschüttet, weil sonst kommt ja immer nur Wasser oben drauf. Und beim zweiten macht man halt mal statt Milchpulver ein Kakaopulver. Beim dritten macht man, übrigens auch ein sehr guter Tipp, wer es mag und die meisten mögen es, ist Ovomaltine. Das kennt man ja, dieses Heißgetränk aus der Schweiz, was man meistens mit Milch konsumiert. Aber das kann man wunderbar einfach so ins Müsli schütten, also in das selbstgemachte selbstgemachte Haferflocken, Ovomaltine rein, dann halt die Trockenfrüchte und Nüsse und das Ganze mit heißem Wasser oder auch mit kaltem Wasser aufgießen. Das gibt eine wunderbar schokoladig süße Pampe. Mhm. Wahnsinnig klebrig, aber auch unglaublich sättigend.
Und das mischst du auf Tour?
Nee, das mische ich zu Hause schon.
Ah, okay. Mhm.
Und dann mache ich halt verschiedene Beutel. Also Montag, für jeden Dienstag Tag einen kleinen Beutel, mhm. meistens für zwei Personen in dem Fall. Mhm. Und dann hat man, und dann gibt es auch noch sowas wie Fruchtpulver. Mhm. Findet man viel im Bioläden, man kann es auch online, habe ich es jetzt gesehen, von diversen Anbietern, das so Blaubeerpulver oder Kirschpulver, das ist einfach dann gefriergetrocknete Früchte, mhm. die zu Pulver vermahlen werden, komplett ohne Zusätze. Mhm. Und wenn man die mit Wasser aufgießt und Müsli, das schmeckt sensationell.
Mhm. Drei Fehler, die echt nicht sein müssen.
Kocher umschmeißen.
am besten noch mit irgendwas drauf.
Ja. Mit irgendwas drauf, ja natürlich, das macht jetzt ja keinen Spaß. Ja,
sonst kann es vielleicht brennen. Ne?
Ja, also, ja. Ja,
also gut. Kann irgendwie das Umfeld
dann fangen. Den Löffel vergessen, ganz Löffel blöd. Vergessen.
Oder ein Loch reinbohren aus Gewichtsgründen.
Ja, okay.
Haben wir zwei? Hast du noch einen? Nee. Lebensmittel verderben lassen und dass man irgendwie...
Ja, wie gesagt, die Tüte nicht gut schützen, sodass sie sich im Rucksack aufscheuert, ist sicherlich auch nicht so wahnsinnig gut.
Jetzt ein guter, drei Sachen, die du immer dabei hast. Und das ist auch die letzte Frage.
Gut, aber da würde ich mich jetzt wiederholen, wenn ich jetzt sage Löffel, Feuerzeug und Topf.
Okay, ja, aber das ist ja ein logischer Schluss, ne? Also da schließt sich der Kreis.
Ja, gut, aber Erdnüsse habe ich zum Beispiel immer dabei. Mhm. Das darf eigentlich nicht fehlen.
Letzte Frage, was war in Tourernährung dein blödester Fehlgriff? Was hattest du mal dabei, was wirklich gar nicht ging?
Das Schlimmste, was ich mal dabei hatte, das war Käsefondue, gefriergetrocknet. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ich hoffe nicht. Weil ich hab das dann weiter verschenkt. Ich glaube, ich habe irgendwie 10 Packungen gekauft und ich habe sie dann Freunden weiter verschenkt und habe gesagt, hier, probiert ihr das, ich krieg's nicht runter. Und ich war wirklich ein Freund von Käsefondue und die haben alle, also ich konnte voll froh sein, dass man mir nicht die Freundschaft gekündigt hat. Also das war, also sie sahen es genauso wie ich. Also ich glaube, Käsefondue funktioniert ebenso wenig wie Rotweinpulver, was es ja auch mhm. schon seit langem auf dem Markt zu kaufen gibt, dass man so kristallierten Rotwein, den man dann mit Wasser aufschüttet und dann hat man angeblich Rotwein im Glas.
Oh, okay.
Das sollte man nicht ausprobieren. Das ist nicht gut.
Für alle Weinfreunde, seid vorgewarnt.
Ja.
Ja. Ja, vielen Dank, Boris, für deine ausführlichen Auskünfte zum Thema Ernährung on Tour.
Gerne.
Danke. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert uns doch gleich hier als Podcast oder auch unseren Newsletter auf www.outdoormagazin.com. Korrekt, www.outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook und Instagram sowie gedruckt am Kiosk. Oder ihr holt euch das neue Outdoor-Magazin per Abo in euren Briefkasten. Bis bald. Dir nochmal vielen Dank, Boris.
Gerne.
Und ich will sagen, Hauptsache raus.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.